Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Growing Values. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid, vor allen Dingen nach unserer kleinen Sommerpause im letzten Monat. Und wir haben wieder interessante Themen vorbereitet, wie eigentlich immer. Bevor wir dazu aber kommen und ein bisschen was zu USA sagen und auch einer speziellen Immobilienform, freue ich mich insbesondere, dass mein geschätzter Kollege Christian Kunz heute wieder dabei ist. Mit ihm habe ich zusammen die ersten Folgen moderiert und produziert und danach ein paar externe Interviewpartner gehabt. Aber heute machen wir es wieder zusammen. Deshalb schön, dass du dabei bist, Christian. Und ich bin froh, dass wir jetzt endlich wieder starten nach dieser kleinen Sommerpause.
Ja, danke schön. Ich habe jetzt ja auch ein paar Mal aussetzen müssen, weil wir natürlich wirklich sehr, sehr interessante Gesprächsgäste hier hatten. Und freue mich, dass ich jetzt heute mal wieder dabei bin. Und ich glaube, wir haben auch ein paar ganz spannende Themen für unsere Zuhörer heute.
Ja, Christian, wie gesagt, schön, dass du dabei bist und deswegen lass uns mal direkt einsteigen. Wir wollen ja heute zum einen mal ganz kurz die USA streifen. Da haben wir gerade noch drüber gesprochen, wie sinnvoll ist es eigentlich, da von aktueller Tagespolitik zu sprechen. Absolut unsinnig, weil unser Podcast zum Beispiel erst in 14 Tagen ausgestrahlt wird. Trotzdem können wir mal kurz reflektieren, auch unter dem Stichwort, es wird vielleicht nicht alles so heiß gegessen wie gekocht. Wie siehst du gerade so die Entwicklung drüben in den USA?
Ja, also eigentlich wie erwartet. Es war ganz klar, dass Trump eins sein wird, unberechenbar. Also ich würde immer sagen, er ist berechenbar, unberechenbar. Und was heute Abend gilt, kann morgen schon wieder hinfällig sein. Insofern bin ich da ganz, ganz nah bei dir, dass die Tagespolitik, ich sag mal, eher was für die Medien ist, als für uns tatsächlich im Tagesgeschäft. Aber nichtsdestotrotz gibt es und gab es ja jetzt in den letzten Monaten doch auch immer mal wieder Neuigkeiten aus den USA, wo wir als TSO, besonders als Immobilienanbieter, schon genauer hinschauen und hinhören mussten. Ein gutes Beispiel war hier zum Beispiel Section 899. Da ging es um eine Strafbesteuerung für ausländische Investitionen in den USA. Wäre sowas gekommen, hätte das für unsere Beteiligung und für unsere Investoren natürlich maßgeblich Auswirkungen haben können. Aber auch hier, es war eigentlich von Anfang an abzusehen, dass es so nicht umgesetzt werden würde. Wir haben hier, ich glaube, wochenlang in den deutschen Medien eine Hiobsbotschaft, einen großen Artikel nach dem anderen gesehen. Und als das Ding dann offiziell vom Tisch gewesen ist, ist in den meisten Medien gar nichts gesagt worden oder nur eine kleine Randnote oder Randerscheinung. Deswegen, ich glaube, abwarten und nicht immer alles für bare Münze nehmen, was man hört, ist, glaube ich, die beste Empfehlung, die man heutzutage haben kann. Und was du ja auch sicherlich bestätigen kannst, wir sind hier auch mit Immobilieninvestitionen in Bereichen unterwegs, wo wir ja genau diese Investitionsart gewählt haben, um halt solchen Tagesereignissen oder Wochen- oder Monatsereignissen nicht von abhängig zu sein. Wir reden hier über viele Jahre Laufzeiten von Immobilienprojekten. Und da darf es sicherlich nicht für uns von wirtschaftlichem Erfolg abhängig sein, welcher Präsident gerade da.
Ja, absolut, absolut. Zumal du musst ja auch dann sehen, wenn du mal unser Gründungsjahr nimmst, 88, also in der Zeit gab es ja schon eine ganze Menge Wechsel an Präsidenten und auch eben an politischen Ausrichtungen. Und trotzdem hat man über die gesamte Zeit hinweg sehr erfolgreich gearbeitet und sich da angepasst. Also ich bin da völlig bei dir. Na klar, es ist interessant, was so politisch gerade pro Tag passiert. Aber für uns als Immobilieninvestor kann es ja nur daran gehen, dass wir, ich sag mal, nicht in Wochen und Monaten gucken, sondern eher in Jahren. Und deshalb ist die aktuelle Tagespolitik für uns nicht ganz so ausschlaggebend. Wir orientieren uns da einfach an dem, was immer schon funktioniert hat und langfristig ist. Deswegen können wir den Part so ein bisschen überspringen. Und es bleibt trotzdem natürlich spannend, was da so die nächsten Monate noch kommt.
Ja, genau. Also wir müssen natürlich wirklich hinschauen. Gerade auch, wir sind ja wohl sowohl Bestandshalter wie aber auch in der Projektentwicklung tätig. Und natürlich ist es ein Thema, wenn Zölle auf Stahl, auf Aluminium, auf Holz und dergleichen erfolgen. Aber auch da muss man genauer hinschauen. Wo beziehen wir unsere Güter her? Wie viel wird überhaupt importiert? Was wird das am Ende für eine Preissteigerung dann am Ende haben? Auf der anderen Seite gibt es aber auch wahrscheinlich für uns in Zukunft durch die neuen Ausrichtungen der Regierung in den USA doch noch deutliche weitere Steuervorteile, was man dann wieder hat. Also es gibt da ganz, ganz viele Aspekte, die man sich anschauen muss. Aber wir müssen uns wirklich angewöhnen, nicht immer panisch zu reagieren und zu überreagieren vor allen Dingen, sondern einfach langfristig zu denken, nach vorne zu schauen, vernünftige und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Ist vielleicht für uns als jemand, der nah am Geschehen ist in den USA, einfacher als für einen Investor in Deutschland, trotzdem, wie gesagt, wieder, ich kann es immer nur sagen, wenn man mal jetzt die letzten 6, 7 Monate zurückschaut, wie viel Unruhe und Panik eigentlich verbreitet wurde und wie viel tatsächlich am Ende geschehen ist oder negativ geschehen ist, hält sich meiner Meinung nach dann doch in Grenzen bis heute.
Ja, ich sehe es auch so. Und man muss halt immer wieder bei dem Thema festhalten, die USA sind der größte und transparenteste Immobilienmarkt der Welt. Wenn wir also über Investitionen sprechen, über Kapitalanlagen, dann kommt man sowohl an der Immobilie nicht vorbei in den USA, als auch am Dollar, weil das ist ja der nächste Stichpunkt Dollar. Auch da, wenn man mal langfristig gut guckt, gab es auch eine ganze Menge Verwerfungen. Aber wenn wir jetzt aktuell mal sehen, dann ist der Dollar für einen Einstieg ja so schlecht nicht bei 1,16, 1,17 aktuell. Also man kann also in jeder Phase eigentlich Argumente für und dagegen finden. Und in unserem Fall, klar, suchen wir natürlich immer nach dem Positiven und sehen die Wassergläser grundsätzlich mal halb voll. Aber ohne, dass wir dann da naiv sind, gibt es halt immer auch Argumente, die wiederum ja unsere Strategie in die USA zu investieren und dort halt eben aktiv zu sein, bestätigen. Und gerade, wie gesagt, mit dem Hinblick auf die doch schon etwas länger andauernde Historie unserer Kollegen drüben in Atlanta, sieht man eben, dass sowas dann auch über Jahrzehnte Bestand hat.
Ja, absolut. Und wenn man es vielleicht mal positiv formulieren möchte, warum kann sich denn der Herr Trump überhaupt so ein Benehmen leisten? Weil die USA halt immer noch die stärkste Wirtschaftskraft und Macht der Welt sind. Sie haben die Leitwährung, sie haben die wichtigste Währung. Und überhaupt deswegen kann er sich überhaupt diese Spirenzchen erlauben. Weil man kommt eigentlich in die USA als Investitionsstandort und als Verbrauchermarkt nicht drumherum. Und deswegen kann er sich praktisch halt so verhalten, wie er das am Ende macht. Also man könnte dem Ganzen sogar etwas Positives abgewinnen und schlussfolgern, dass ich doch lieber dort meine Investition tätige, wo der ruhige Kern des Sturms ist und nicht drumherum an der Stelle. Und natürlich, wie du es jetzt gerade gesagt hast, die Dollarentwicklung, die wir jetzt sehen, das ist absolut gewollt von der Regierung. Das ist da wird auch meiner Meinung nach noch sehr viel Energie reinfließen, um den Dollar hier zu halten oder vielleicht sogar noch weiter abzuschwächen an der Stelle. Was uns als Investoren natürlich beim Einstieg sehr freut, weil wir können mit dem Euro dann entsprechend günstige Investitionen in den USA tätigen. Und der Kehrschluss, dass man natürlich, wenn man jetzt Erträge aus USA erzielt, einen schlechteren Eurokurs hat, ist gehört. Aber meiner Meinung nach sind US-Investitionen ja dafür tätig und angedacht, dass man ein zweites Währungsstandbein aufbaut. Deswegen auch immer meine ganz klare Empfehlung, wenn ich im Dollar investiere und es nicht zwingend durch irgendwelche Situationen notwendig ist, behalte ich mein Kapital auch im Dollar, reinvestiere es im Dollar und baue mir halt dann wirklich auch ein zweites Dollar-Währungsstandbein auf. Insofern ist eigentlich meiner Meinung nach gerade ein sehr guter Einstiegszeitpunkt, um in US-Investitionen Geld zu investieren aus dem Euro heraus.
Absolut. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon so bei unserem Kernthema heute. Denn wir haben tatsächlich etwas, wie ich finde, doch sehr außergewöhnlich Positives in den Medien in den letzten Wochen verkünden dürfen. Und wenn man sich die Historie dieses Anlagekonzeptes anschaut, das nämlich alles andere als unter günstigen Voraussetzungen entstanden ist, dann glaube ich, untermauert das so ein bisschen das, was wir jetzt eingangs gesagt haben, Stichwort längere Laufzeit und einen anderen Horizont halt mitzubringen. Denn wir haben, und wir fangen aber noch ein bisschen früher an, wir haben ein sehr erfolgreiches Self-Storage abgerechnet. Aber da müssen wir vielleicht noch mal ein Stückchen weit zurückgehen. Wir haben eingangs im letzten Jahr, glaube ich, mal eine Folge gemacht, wo wir sehr intensiv uns mit dieser Anlageform, mit dieser Immobilienform befasst haben. Aber lass da noch mal zusammenfassen. Self-Storage, Selbstlagerzentren in den USA, was völlig Normales, hier ja eher so ein bisschen kaum wahrgenommen. Aber warum ist das so eine wirklich außergewöhnlich interessante Immobilienform und warum haben wir da jetzt auch schon, ich glaube, 10 insgesamt erfolgreich abgewickelt? Lass uns dann nochmal kurz darauf eingehen, Self-Storage.
Ja, also Self-Storages, also Selbstlagerzentren, wenn man es jetzt mal ins Deutsch übersetzt, das ist in den USA ein völlig selbstverständliches, ich sage mal, Bestandteil des alltäglichen Lebens. So jeder 10. US-Haushalt nutzt aktuell so eine Lagermöglichkeit. Das bedeutet einfach, man kann verschiedene große Lagerräume mieten. Das geht von einem kleinen 1x1-Meter-Cube bis hin zu großen Garagen. Es können aber auch Stellplätze für Autos, Wohnmobile, Boote oder dergleichen sein. Halt, wenn irgendwelche Dinge im Bestand sind, die man zu Hause nicht unterbringen kann, dann geht der Amerikaner in der Regel in so ein Self-Storage und lagert seine Dinge dort ein. Das Spannende an so einem Self-Storage ist, die sind wirklich, wenn man mal in Amerika ist, gerade im Südosten, man kann nicht eine Meile auf dem Highway fahren, ohne dass man so eine Immobilie irgendwo sieht. Also es ist wirklich Bestandteil der Kultur, der Geografie und dergleichen. Wenn man in Deutschland schaut, ja, da muss man schon sehr genau hinschauen, um überhaupt mal so ein Self-Storage zu finden. Deswegen immer für unsere Investoren so ein bisschen so ein Fragezeichen, warum machen die das denn? Und da kommt wieder Amerika. Es ist ein unheimlich starker Binnenmarkt. Die Amerikaner konsumieren unheimlich gerne, haben unheimlich viele Dinge und schmeißen halt nicht sehr viel weg. Und dann müssen die Sachen halt irgendwo hin, wenn man zu Hause nicht Platz hat. Und Wohnraum ist meistens sehr, sehr teurer. Und da ist so eine Lageeinheit, eine externe zu mieten, meistens einfach die deutlich günstigere Alternative für Anleger und, für Amerikaner. Und insofern wird das ganz normal genutzt, wie, ja, wie wir, wenn wir ein Haus mieten oder eine Wohnung mieten und uns den Kellerraum angucken, schaut sich der Amerikaner, wenn er umzieht, an, wo ist das nächste Self-Storage, wo ich Sachen einlagern kann.
Das liegt ja auch daran, jetzt bleiben wir mal bei den Standorten. Wir haben ja recht viele Objekte ganz im Süden, also in Florida. Und wenn wir uns da mal so ein bisschen die Geografie angucken, dann sind das oft eben Abschnitte, die in Küstennähe sind. Also da ist mit Keller sowieso nichts. Da wird kaum ein Haus gebaut, was unterkellert ist, was allein schon jetzt mal dann aufgrund der Nähe zum Wasser der Fall ist. Und da haben wir aber eben nochmal eine Besonderheit, gerade jetzt in den wirklich sehr hochpreisigen Lagen von Florida. Also wir nehmen jetzt beispielsweise mal Naples oder andere Standorte. Die meisten, mit denen ich mich unterhalte und denen ich dann zum ersten Mal von Self-Storage erzähle und dann sage, ja, es ist so eine Selbstlagerhalle, dann kommt sofort dieses Bild hinterm Bahnhof, irgendwo so eine düstere, ranzige Halle, wo ich dann irgendwie das alte Mofa abstelle, was ich noch nicht verkaufen will. Das Bild muss man natürlich erstmal aus dem Kopf kriegen, denn die Sachen, die wir entwickeln oder entwickelt haben, auch schon in der Vergangenheit, die sehen doch ein bisschen anders aus, ne?
Das ist korrekt, aber das Bild hat sich natürlich dadurch gefestigt. Wir haben ja in Deutschland diese, ich sag mal, doch sehr spannenden Fernsehsendungen, wo dann so Lagereinheiten aufgebrochen und versteigert werden und dann immer ganz spannend ist, was finde ich jetzt da drin?
Das ist ein Rolltor hochgefahren.
Genau, genau. Und das liegt daran, dass das, also gut, es gibt über 50.000 dieser Immobilien in den USA bei ungefähr 340 Millionen Einwohnern. In Deutschland haben wir ja, ich glaube, 300 und ein paar zerquetschte Self-Storage bei 85 Millionen Einwohnern. Da sieht man mal das Verhältnis. Aber von diesen 50.000 Immobilien sind 95% wirklich Hinterhöfe, Garagenhöfe und dergleichen. Und erst seit einigen Jahren werden überhaupt Objekte, wie wir sie errichten, in diesem Premium-Segment verstärkt gebaut und nachgefragt, vollklimatisiert, komplett automatisiert, sicherheitsüberwacht, 24 Stunden digital zugänglich und dergleichen, keine persönlichen Kontaktnotwendigkeiten. Das ist so das neue, ja, der neue Standard, der sich mehr und mehr etabliert. Und wir haben natürlich mit diesen Premium-Self-Storages, wie wir sie bauen, einen absoluten Wettbewerbsvorteil, weil wir sind gar nicht so viel teurer in der Vermietung als ein normales Storage, weil die meisten Storages in den USA sind über 90% vermietet. Und da kann man praktisch als Betreiber die Preise entsprechend anpassen. Und ja, wir sind halt sehr, sehr wettbewerbsfähig mit unseren Premium-Immobilien.
Und die sehen halt eben anders aus, ne? Weil das war jetzt auch für mich tatsächlich so ein Highlight, als ich zum ersten Mal dann vor oder in so einem Self-Storage war. Wir fangen mal damit an, dass die eben nicht hinten am Bahnhof stehen oder sonst irgendwo in der Gegend, wo eher vielleicht sozialer Brennpunkt herrscht, sondern die sind ja teilweise wirklich mitten in sehr exklusiven Wohngebieten und haben dann den großen Vorteil, sie sehen natürlich überhaupt nicht danach aus, weil ich ja ansonsten auch gar keine Genehmigung kriegen würde, jetzt da in einer entsprechenden Wohnlage dann eine Gewerbehalle zu bauen. Also sehen die in unserem Fall im Premium-Bereich wirklich aus wie Apartments oder wie ein Einkaufszentrum. Also haben eine ganz andere Optik und vor allen Dingen ja auch innen drin. Also da ist alles andere als ranzig. Ja, im Gegenteil, die sind hell, die sind sauber, da läuft Musik im Hintergrund. Die sind 24/7 zugänglich, wie du schon sagtest. Da gibt es Personal, was behilflich ist. Und dann kann ich wirklich, ich sag mal, vom Schuhkarton bis zur Garage ja jede Größe mieten, je nachdem, was ich da reinpacken will. Ne?
Ja, genau. Das Thema ist natürlich für uns als Anbieter von solchen Projekten, dass die Standortwahl kriegsentscheidend ist. Und es ist oft so, dass wir an einer Kreuzung 4 Self-Storages haben. Also die Nachfrage ist so enorm. Und hier, der Amerikaner ist halt ein sehr bequemer Mensch. Er würde kein Self-Storage nutzen, wo er 10 Minuten mit dem Auto hinfahren muss. Das muss also praktisch vor der Haustür liegen. Und das bedingt natürlich, dass wir mit den Objekten idealerweise auch sehr nah an die entsprechenden Wohngegenden gehen. Und da muss man sich natürlich oft bei den örtlichen Gegebenheiten mit den Behörden solche Konzepte überlegen. Und um überhaupt, wie du es gerade sagtest, in so einer, ich sag mal gerade Naples, ja, also einer der teuersten Orten an der Golfküste in Florida, da haben wir ein Self-Storage gebaut. Ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Aber wenn du das Objekt siehst und du wüsstest nicht, dass es eine Industriemobil ist, dann würdest du sagen, das ist ein Apartmentkomplex zum Beispiel. Hier unser Port Charlotte, wo du es eben angesprochen hast, was wir verkauft haben, ist ein bisschen was anderes. Das liegt auf so einer großen Einkaufsmeile in Cape Coral. Also da fährt man so eine schöne Straße lang mit ganz viel Palmen, wie man das so aus Florida kennt. Und das ist halt einfach eine wunderschöne, bunte, orange-gelbe Immobilie, so richtig in Florida-Farben mit ganz viel Palmen und dergleichen drumherum. Und es sieht halt aus wie ein großes Shopping-Center, was da an der Seite steht. Das Objekt ist übrigens riesengroß. Ich bin während der ersten Bauabschnitte drüben gewesen und habe das dann bei irgendwie 37, 38 Grad fotografieren müssen. Und das ist wirklich so groß wie ein Fußballfeld mit über 9000 Quadratmetern und über 1000 Lageeinheiten. Und da bin ich richtig ins Schwitzen gekommen, weil ich einmal um das ganze Grundstück rumgelaufen bin. Also wenn man jetzt von einer Lageeinheit denkt, vielleicht vergleichbar mit so einem Real oder sowas in Deutschland. Also wirklich riesengroße Objekte, die wir da stellenweise haben.
Und dann auf mehreren Etagen und dementsprechend auch mit einer, ja, wie du schon sagtest, mit einer entsprechend großen Fläche. Genau, und darauf wollte ich zu sprechen kommen, denn das war jetzt tatsächlich in den letzten Wochen für uns ein Highlight, dass wir den Verkauf dieses Projektes, nämlich Port Charlotte, verkünden konnten. Und zwar nicht nur einfach einen Verkauf, sondern schon mit auch einer sehr interessanten Performance, mit einer Gesamtrendite. Du hast schon ein bisschen was gesagt zur Lage und zum Grundstück, also wirklich unten im Süden Floridas und dann halt eben auch in Nähe des Mexikaners, Golf von Mexiko. Und jetzt hatten wir allerdings damals keine wirklich guten Startbedingungen. Ne? Das war nämlich, glaube ich, zu Beginn der Pandemie, als das Grundstück angekauft wurde, beziehungsweise wie in die Planung ging. Lass da nochmal kurz bleiben, wie ist so der Planungsablauf? Wir sprechen jetzt in dem Fall von Projektentwicklung. Das heißt, man kauft das Grundstück, man beplant das, setzt die Bauphase um und sieht dann zu, dass man zügig in die Vermietung geht, respektive schon während der Bauphase vielleicht mit ersten Interessenten spricht, sowohl für die Vermietung als aber auch natürlich für den Exit, für den Verkauf. Lass das nochmal kurz durchgehen. Ich glaube, das war damals ziemlich genau mit Pandemiebeginn, als es dort losgehen sollte.
Ne? Ja, die Planung fing sogar noch vorher an. Das heißt, ich hatte es gerade schon ganz kurz gesagt, ist natürlich von absolut höchster Notwendigkeit, dass wir den Standort entsprechend gut identifizieren und dort, keine Fehler machen an der Stelle. Und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, aber die wichtigsten sind, wir schauen uns natürlich die demografischen Bedingungen an. Wie ist die aktuelle Bevölkerungsentwicklung? Wie war sie historisch und wie ist sie vorhergesagt? Weil ein Hauptgrund ist, so ein Self-Storage anzumieten, Menschen ziehen um und dort, wo sie hinziehen, nutzen sie Lagerplatz oder sie legen Haushalte zusammen, nutzen Lagerplatz und dergleichen. Und da war Cape Coral, das ist so ein bisschen nördlich, also das geht praktisch in Fort Myers über, da ist nur noch so ein Fluss und eine Brücke zwischen. Und ich glaube, dann etwas weiter nördlich kommt dann auch schon Naples an der Stelle. Also eine sehr, sehr schöne, auch touristisch genutzte Region. Da leben in Cape Coral ungefähr 200.000 Menschen. In der Metropolregion Port Charlotte, nachdem auch das Objekt benannt wurde, knapp 740.000 Menschen. Aber das wäre ein bisschen zu einfach. Wir müssen also wirklich auf diesen Makrostandort schauen. Und wir haben hier 1, 3 und 5 Meilen Radius die Bevölkerungszahlen, die wir uns anschauen. Und wir hatten damals um die 4.500 Menschen, die innerhalb um eine Meile um unser Grundstück schon gewohnt haben. Und auch ein sehr, sehr gutes Wachstum da vorhanden war. In 3 Meilen waren es über 20.000 Menschen. Insofern absolute Unterdeckung an Lagerbedarf. Und das war halt die Standortentscheidung. Dann kam natürlich, nachdem wir das Grundstück angebunden hatten, entsprechend alle Baugenehmigungen erhalten hatten, haben wir das Objekt ja überhaupt erst für unsere Investoren zugänglich gemacht, hatten das zu dem Zeitpunkt vorfinanziert, also Landankauf und dergleichen schon getätigt. Und ja, als wir dann das Kapital eingeworben haben und es dann praktisch in die Umsetzung ging, das heißt, es sind noch weitere Gutachten, Genehmigungsverfahren nach diesem Ganzen notwendig, wir fangen meistens so nach 6 bis 12 Monaten mit dem Bau in der Regel an, aber dann sind wir natürlich voll in diese Pandemie-Thematik reingekommen mit entsprechend Baustellenstopp, Lieferengpässen, erhöhte Containerkosten, was auch immer alles da kam. Nur wir waren relativ gut vorbereitet. Also wir haben Materialien schon im Vorfeld gehabt. Wir haben es in der Regel so, wenn wir so ein Grundstück haben, wo wir ein Self-Storage errichten, dass wir nochmal in der Nähe ein anderes Grundstück anmieten oder eine Halle anmieten, wo wir Material schon vorhalten und vorlagern, um da etwas unabhängiger zu sein. Wir waren da relativ gut vorbereitet, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich da auch dann etwas später mit dem Bau beginnen können, als wir das eigentlich gedacht hatten. Nichtsdestotrotz haben wir es mit unserer Kooperationsfirma Shamrock, ist die Konstruktionsfirma, mit der wir arbeiten, haben wir dann in, ich glaube, Juni 23 das Objekt auch schon fertiggestellt gehabt. Also wir haben gar nicht so viel Zeit verloren, wie man eigentlich denken würde. Aber es war natürlich sehr herausfordernd in dem Umfeld, das Projekt zu realisieren.
Wobei ich glaube, da kommt ja auch dann immer noch mal ins Spiel, dass wir da ja auch noch mit weiteren Partnern arbeiten. Also gerade wenn dann so das später in die Vermietungs- und die Verwaltungsphase geht, da ist ja CubeSmart so einer der herausragenden Partner in den USA. Ich denke, das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass man da halt eben doch recht professionell sofort dann auch in die Vermarktung der Flächen kommt.
Absolut. Und so schwierig es war, in der Zeit neue Objekte zu bauen, Immobilien, die dort im Bestand waren und Kapazitäten frei hatten, die wurden in der Corona-Zeit so schnell vermietet, so schnell konntest du gar nicht gucken. Mhm. Das heißt, Privatleute mussten zu Hause Platz schaffen für ein Homeoffice oder für ein Homegym oder dergleichen. Kinder sind von der Universität nach Hause gekommen, es musste Platz geschaffen werden. Im Gastronomiebereich durften nur noch 50% der Tische stehen. Es musste also, der Lagerbedarf hat sich extrem erhöht in kürzester Zeit. Und wir haben dann in den Corona-Jahren ja auch schon knapp 10 Self-Storage-Immobilien verkauft und haben dort Erträge erzielt, die in keinster Weise in einem normalen Marktumfeld möglich wären. Wir haben stellenweise 40-50% pro Jahr Verkaufserlös gehabt, weil Self-Storage in und nach Corona, wie gesagt, die fertiggestellt waren,
klar,
herausragend gut performt haben und einfach die Immobilien der Stunde waren. Wir haben, wie gesagt, da wirklich 2-3 richtig fette Jahre gehabt. Nichtsdestotrotz, die Ergebnisse, die wir aktuell erzielen können, sind wieder auf einem normalen Niveau. Natürlich nicht mehr diesen Corona-Bonus, aber absolut natürlich noch von der Renditeperspektive sehr, sehr interessante Investitionsobjekte.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, ne, dass diese Zeit, wo wir so wirklich ganz ausgefallene zweistellige Renditen erzielt haben, das nimmt man natürlich gerne mit. Ist aber nicht die Norm, sodass man halt eben immer so ein bisschen relativieren muss, was ist denn üblich? Und wir kommen ja gleich nochmal zu den Ergebnissen, gerade jetzt bei diesem Self-Storage, wo wir dann halt eben den erfolgreichen Verkauf verkünden konnten und damit halt eben auch den Kapitalfluss für die Anleger. Lass uns da nochmal drauf zurückgehen. Wie gesagt, das war eine, ich sag mal, sehr außergewöhnliche Zeit, Corona, was den Verkauf von Bestandsobjekten anging. Dann kam so ein bisschen die Normalisierung. Und dann haben wir aber in der Zwischenzeit eine Thematik bekommen in den USA, das gilt aber auch für Teile Europas, Stichwort Finanzierungen und Banken. Und das ist, glaube ich, etwas, was nach wie vor ein großes Thema ist, denn jetzt beim Verkauf, wie ist das nochmal abgelaufen? Also wir haben dann irgendwann das Objekt vermietet natürlich, so dass es attraktiv wird für einen Käufer und haben dann auch einen Käufer gefunden, aber trotzdem ist nicht sofort Geld geflossen.
Ja, richtig. Also wir haben, wie gesagt, ich muss nochmal nachschauen, aber ich meine, Juni 23 war das Objekt fertiggestellt, sind dann entsprechend auch direkt in die Vermietung gegangen. Wir planen immer so circa 3% Neuvermietung pro Monat. Ja, und ein Verkauf ist manchmal sogar schon möglich gewesen in der Corona-Zeit oder in der Nach-Corona-Zeit, wo das Objekt noch nicht mal fertiggestellt war. Das ist unter normalen Bedingungen eher weniger der Fall, weil es einfach dann auch für Banken herausfordernd wird, ein Objekt mit 80-90% Leerstand zu finanzieren. Also wir schauen immer so schon, dass wir so 60% plus Vermietungsstand in der Regel haben, wenn wir dann ein Objekt am Markt anbieten. Hier war es so, wir haben das Objekt angeboten und die ersten 2 Käufer, die wir tatsächlich hatten, die haben es dann am Ende nicht geschafft, eine Finanzierung von der Bank bereitgestellt zu bekommen. Und so mussten wir dann praktisch das Objekt 3-mal am Markt wieder bewegen. Und mit dem 3. Käufer hat dann da hat das Ganze funktioniert. Wir sind uns dann einig geworden und haben die Immobilie im Mai letzten Jahres dann veräußert. Also da war Unterschriftsdatum praktisch des Verkaufs. Und es kommt auf die Frage, oder vielleicht der Zuhörer hat zugehört, sagt, okay, aber der Sass hat ja gerade gesagt, das Objekt ist jetzt gerade verkauft worden. Das ist auch richtig. Wir haben sie im Mai letzten Jahres verkauft, aber der Käufer hatte so enorme Herausforderungen und Hürden bei der Finanzierung der Immobilie, dass jetzt erst der Kaufpreis fließt.
Und das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also jeder, der vielleicht mal auch aus dem privaten Bereich heraus eine Immobilie verkauft hat, eine Eigentumswohnung oder auch ein Haus, und man stelle sich vor, zwischen Notartermin und Geldüberweisung liegt jetzt mal irgendwie 12 Monate und mehr. Das ist schon herausragend im negativen Sinne, aber das spiegelt gerade so ein bisschen auch die Situation in den USA dar, wo nämlich auch tatsächlich im Moment mal Käufer und Verkäufer zwar zueinander finden, indem sie sagen, jawohl, ich will, wie so beim Altar oder vorm Altar, aber das noch lange nicht bedeutet, dass das auch wirklich dann hinterher durch die Finanzierung der Bank geht. Und das ist so eine große Herausforderung, Stichwort Zinsentwicklung auf der einen Seite und die dann doch sehr restriktive Politik der Banken, die im Zweifel dann sagen, wir können das in der Volumina bei dem Käufer nicht stemmen. Aber das zum Hintergrund, also deshalb auch jetzt erst die Pressemitteilung und eben auch sozusagen die offizielle Verkündung des Verkaufs, obwohl das Objekt halt schon im letzten Jahr verkauft wurde. So, und genau. Jetzt kommen wir mal vielleicht ein bisschen zu den Zahlen. Das war jetzt in unserem Fall ein Private Placement, heißt also, es war ein kleiner Fonds mit einer Handvoll Privatinvestoren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dann für jeden Einzelnen ein schönes Ergebnis. So, wir haben einen Bruttoverkaufspreis von 17,5 Millionen erzielt für dieses Objekt. Was dann für einen Kunden welche Rendite mit sich gebracht hat?
Ja, da, also wir, da müssen wir, das ist ein bisschen komplexer, das Ganze jetzt, weil, wie gesagt, der tatsächliche Verkauf ist im letzten Jahr gewesen. Also die reine Projektlaufzeit war bei knapp 37 Monaten eigentlich. Mhm. Bis allerdings dann auch, also es gibt zwei Daten, es gibt einmal das Signing Day, also das Unterschriftsdatum, das war im letzten Jahr, und dann gibt es halt das Closing Datum, wo dann halt auch dann der Kaufpreis tatsächlich fließt. Und wir haben in diesem Private Placement wie auch in den Publikumsangeboten eine vorrangige Rendite für Anleger von 8% gehabt. Und wir haben es so gestaltet, dass wir den Anlegern auch tatsächlich bis diesem Jahr, bis zum Zahlungsfluss, diesen Vorrang weiter gewährt haben, obwohl das Objekt rein technisch letztes Jahr schon verkauft wurde. Was am Ende nichts anderes bedeutet, dass unsere Gewinnverteilung am Ende ein bisschen weniger ausfällt, weil wir im Vorrang mehr an die Anleger geben. Aber natürlich im Umkehrschluss, dadurch, dass wir jetzt eine 50 Monate, ich sag mal, Haltezeit hatten bis zum tatsächlichen Zahlungsfluss statt dieser 37 Monaten tatsächlichen Projektzeit, dass sich das PA-Ergebnis etwas geringer darstellt. Und wir reden hier nach 12, 13 Monaten Unterschied von 11-16% am Ende, wie sich es darstellt. Aber natürlich durch diesen Vorrang hat der Anleger dadurch natürlich dann mehr Kapital, was er bekommt. Und ich bin der Meinung, in dem aktuellen Marktumfeld ist das ein fantastisches Ergebnis, was wir hier erzielt haben.
Absolut. Und ich denke, man muss dann auch, wenn man jetzt vergleicht, das ist ja immer so ein bisschen gefährlich in unserer Branche, wenn wir von Zinsen, von Renditen sprechen, dann muss man eigentlich immer dazu sagen, was für eine Betrachtungsform. Ne? Habe ich eine statische Rendite, habe ich womöglich eine IRR-Rendite, also Dinge, die dann schon sehr finanzmathematisch werden. Einfacher ist es, glaube ich, wenn man dann von einem Gesamtmittelrückfluss spricht oder von einem Multiple.
Ja.
Genau. Indem man nämlich sagt, pass auf, du hast hier 140% Kapitalrückfluss und das heißt, abzüglich deiner Einlage von 100 bleiben dir 40% über. Und das musst du natürlich ein Stückchen weit ins Verhältnis setzen zur Laufzeit. Und wenn es jetzt über 10 Jahre geht, ist 140 ein bisschen wenig. Wenn es 4 Jahre sind, ist es dann doch wieder ein sehr tolles Ergebnis. Und daran sieht man aber auch, wie gerade mit diesen finanzmathematischen Begrifflichkeiten man aus meiner Sicht ein bisschen vorsichtig sein muss, damit halt eben ein Anleger, egal wie intelligent er ist, dann auch wirklich nicht die berühmten Äpfel mit den Birnen vergleicht. Denn die statische Rendite, die beispielsweise auf einem Starbuch, auf einem Sparbuch gilt oder auf einem Sparkonto, die ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Immobilienrendite. Und deshalb, glaube ich, ist es einfacher, wenn man so von diesem Gesamtergebnis oder man sagt dann auch eben vom Multiple spricht, das in dem Fall dann 1,4 ist. Und du hast gerade noch mal gesagt, also gerade im aktuellen Umfeld, wir schauen uns mal so die Zinslandschaft an. Da sind, glaube ich, solche Prozentsätze oder solche Ergebnisse schon ja ein sehr herausragendes Ergebnis.
Natürlich. Und außerdem auch jetzt so eine Projektentwicklung zum Beispiel ist natürlich auch für Anleger aus steuerlicher Sicht sehr, sehr interessant. Da haben wir entsprechend hohe Abschreibungsmöglichkeiten und Freibeträge. Also die steuerliche Belastung ist für die Investoren hier auch im Vergleich zu anderen Finanzanlageprodukten sicherlich deutlich interessanter am Ende.
Ich denke, da können wir auch noch mal den Bogen schlagen, beziehungsweise ja, den Bogen ziehen, wie auch immer man das nennen will, zu unserem generellen Tätigkeitsfeld. Wir haben jetzt hier mal so ein spezielles Projekt rausgegriffen mit einem Self-Storage. Die Hörer von euch, die regelmäßig hören, die wissen, dass wir aber parallel dazu ja auch in Büroimmobilien investieren und dort halt eben auch sehr häufig sogenannte opportunistische Ansätze fahren, also Immobilien kaufen, die vielleicht nicht so gut vermietet sind, die wir dann aufhübschen, die dann halt wieder mit einer höheren Vermietungsquote weiterverkauft werden. So und parallel bedienen wir ja auch dann den Bereich der Wohnimmobilien mit Apartmentanlagen, die wir entwickeln. Und wir bekommen halt ganz oft die Frage gestellt, ja, was ist denn jetzt so das Sinnvollste? Was ist die beste Immobilienform, gerade mit Blick auf die nächsten Jahre? Und unabhängig davon, dass das hier schon seit über 30 Jahren funktioniert, man kann es natürlich in die Zukunft blickend nicht mit großer Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit sagen. Man kann sagen, dass sich Immobilien generell über eine gewisse Laufzeit in der Regel gut entwickeln. Und weil das aber punktuell jetzt eben für eine Betrachtungsweise der nächsten 5 bis 10 Jahre keiner in Stein meißeln kann, gehen wir ja heute eher hin und fassen verschiedene Immobilien zu einem Fonds zusammen. Da ist dann womöglich so ein Self-Storage drin, mit den genannten Vorteilen, die wir gerade aufgezählt haben. Aber Christian, drin ist dann eben in so einem aktuellen Fonds zum Beispiel auch Büro oder aber eben Apartment. Und Apartment ist ja was, was gerade auch nochmal eine komplett neue Bedeutung bekommt in den USA, weil man auf einmal auch wieder zur Miete wohnt, was ja eigentlich für Amerikaner eher unüblich war bisher.
Ja, also momentan ist natürlich aufgrund der Finanzierungsthematiken das Kaufen deutlich teurer. In der monatlichen Belastung reden wir von mehr als $1,000, die dann ein Kauf dich mehr belastet im Portemonnaie, als wenn du was mietest. Und das andere ist natürlich, die Amerikaner und auch die junge Generation, die bleibt natürlich deutlich flexibler. Die ziehen häufiger um, die sind flexibler, was die Arbeitsplätze angeht. Man gründet auch heutzutage die Familie mal ein bisschen später, wo ich in Amerika angefangen habe. Da hatte jeder meiner amerikanischen Bekannten mit 20 ein Haus und ein Kind. Ja, also das ist heute auch nicht mehr ganz so an der Stelle. Und das merkt man natürlich auch an dem Verhalten jetzt gerade, was Apartmentmieten angeht. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück auf die Thematik des Angebotes oder der Immobilienklassen. Ich weiß, dass wir oft viel fordern, wenn wir sagen, bitte Leute, schaut etwas weiter nach vorne Richtung Horizont und nicht direkt vor die Füße hier, sondern das sind alles Dinge, die langfristig funktionieren müssen und nicht mittel- oder kurzfristig irgendwelche Highlights generieren an der Stelle. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir in fast 40 Jahren so mittlerweile nicht ein Objekt bisher negativ abwickeln mussten und nicht ein Objekt verloren haben, noch nicht einmal den Kunden mitteilen mussten, dass wir irgendwie ein Minusgeschäft machen, weil wir uns halt entsprechend sorgfältig langfristig positionieren. Und wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen, extremes Beispiel war Hotels, nach Corona totgesagt, wer clever war, hat eingekauft oder Gastronomie. Heute sind die Dinger wieder in den meisten Fällen wirklich sehr, sehr gefragt. Man musste halt Durchhaltevermögen haben an der Stelle oder Kapital haben. Dann war vor vielen Jahren war das Thema Shoppingcenter, jetzt kommt der Internethandel. Shoppingcenter heute wieder absolut bei der Musik. Jetzt waren es mal die letzten Jahre, wo über das Büro sehr viel, ja, ich sag mal, negativ eingebrochen ist, aber auch das Thema Homeoffice dergleichen, es ist alles gar nicht so schlimm gewesen. Und dann komme ich immer wieder auf das Gleiche. Warum? Weil in den USA so ein hohes Bevölkerungswachstum ist. Die Leute brauchen Arbeitsplätze, die brauchen Wohnplätze, die brauchen Einkaufsmöglichkeiten, die brauchen Freizeitmöglichkeiten. Und solange ich so eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung habe, so einen guten, starken Konsummarkt habe und eine große Bevölkerungsentwicklung habe, werden auch Immobilien genutzt und gefordert werden. Und da muss ich mich halt aber einfach darauf einstellen können, dass ich eben nicht weiß, ob in 3 Jahren ein Self-Storage am Markt gefragt ist oder ein Büro oder ein Apartmentkomplex. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen uns frei von diesem starken Fokus, wie wir ihn auch hatten, auf Büro und mischen einfach alle Möglichkeiten. Das heißt, wir machen Self-Storages, wir machen Büro, wir machen dann Multifamily, alles in einem Fonds. Das ist jetzt zum Beispiel unser Active Property 4, unser aktuelles Angebot, wo man sich halt nicht entscheiden muss. Und dann haben wir halt eine gute Chancen-Risiko-Abwägung durch diese verschiedenen Ansätze aus den verschiedenen Immobilienklassen.
Du hast da, glaube ich, einen wichtigen Parameter angesprochen, der für uns viel wichtiger ist als das, was wir eingangs sagten, nämlich die Tagespolitik. Oder auch eben kurzfristige Entwicklung, das ist nämlich die Frage, ist dort, wo wir investieren und in Dinge entwickeln, gibt es da ein Bevölkerungswachstum zum einen? Weil das am Ende der Schlüssel für jeden wirtschaftlichen Erfolg, dass Bevölkerung da ist, die gegebenenfalls auch nicht überaltert ist, Beispiel Deutschland, sondern die halt viel, viel jünger ist, wo dann natürlich automatisch die Nachfrage kommt. Und ich glaube, wir können das gerade so ganz allgemein für den Südosten sagen und haben es ja auch schon mal in einigen Podcast-Folgen nochmal erwähnt. Der Grund, warum wir seit 88 dort sind, ist tatsächlich diese positive Spirale von relativ günstigen Lebenshaltungskosten, verbunden mit einer sehr hohen Lebensqualität und daraus resultierend immer mehr Binnenwachstum aus anderen Bundesstaaten der USA, beispielsweise aus dem Norden, die halt runterziehen in den Süden, in den Südosten. Dort wiederum sich große Firmen niederlassen, die wissen, dort sind qualifizierte Arbeitskräfte. Und dann haben diese qualifizierten Arbeitskräfte ein vernünftiges Einkommen und geben das wieder in die Wirtschaft. Und deshalb am Ende des Tages werden alle Immobilienprojekte davon kurz oder lang profitieren, sowohl Gewerbe als auch Wohnen. Und das ist ja für uns eigentlich die Grundvoraussetzung, um zu sagen, wir sind mal generell in dem Standort mit den Immobilien. Und dann, wie du so gerade gesagt hast, jetzt eben auch dann in der Kombination, um zu sagen, wir bieten da einfach eine Mischung an, was sonst, glaube ich, auch keiner an dem Markt anbieten kann. Also haben da schon nochmal eine Besonderheit. Und dann bin ich nämlich in den nächsten Jahren unabhängig davon, welche Immobilienklasse sich am stärksten entwickelt. Und du sagst zu Recht, wenn ich das durchhalte, auch mal so eine Phase, die vielleicht mal runterläuft, so eine Delle, vollkommen normal, dann geht es halt darum, dass ich hier nicht kurzfristig ausgerichtet bin, sondern entsprechend die Zeit mitbringe, dass es dann vielleicht ein Jahr länger dauert.
Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass man schauen muss, wie ist mein Horizont? Was ich immer wieder auch in unserem Podcast sage, es ist einfach hilfreich, einfach mal einen Schritt zurückzuschauen, nach links, nach rechts, nicht nur vor die Füße und zu schauen, was ist in der Vergangenheit gewesen. Wir haben von 2006 bis 2022 haben wir sehr, sehr fette Jahre gehabt. Wir haben unheimlich gute Verkäufe. Wir haben über 50 Immobilien verkauft in dem Zeitpunkt. Wir haben jedes Jahr an die Anleger mehr als 8% ausschütten können an der Stelle. Jetzt haben wir mal ein paar schwierige Jahre gehabt, aber die Musik wird auch am Ende gemacht, wenn ich das Gesamtergebnis sehe. Und jetzt zu sagen, ja, Büroimmobilien habt ihr vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt. Nein, das stimmt nicht. Wir haben viele Jahrzehnte sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt und wir werden auch weiterhin mit den Objekten gute Ergebnisse erzielen, weil wir halt langfristig denken. Ich will aber noch mal so einen kleinen Exkurs eben springen, weil das viele Leute mal fragen, ja, warum ziehen die denn alle in den Südosten? Ich meine, ja, natürlich, Klima ist interessant, aber es ist dieses Positive, was sich entwickelt, weil die Arbeitgeber folgen den Arbeitnehmern. Punkt.
Ja, ganz wichtiger
so,
Punkt.
So, und das heißt, diese Dynamik, die kommt, dann haben wir natürlich im Südosten der USA unheimlich viele Universitäten, gutes Ausbildungsniveau und dergleichen. Auch da zum Beispiel ein ganz einfacher Aspekt, ein Bekannter von mir aus USA, der ist nach Florida gezogen. Ich sagte, oh, super Lebenstraum. Sagt er, nee, ich kann mir sonst das College nicht leisten für die Kinder. Ich sage, warum das denn? Ich sagte, ja, wenn ich oben hier in, ich weiß jetzt nicht, wo er war, ich glaube North Carolina, ja, North Carolina ist es, sagt er, wenn ich in North Carolina die Kinder, die beiden nach Florida aufs College schicke, dann muss ich da 100.000 im Jahr pro Kind ungefähr bezahlen. Wenn ich allerdings in Florida wohne, kostet mich das nur $10.000. Okay. Also war der Umzug praktisch eine große Ersparnis jetzt an der Stelle. Das hat jetzt gar nichts mit dem schönen Klima dort zu tun. Also einfach mal ganz pragmatische Dinge, die Leute bewegt. Aber halt diese Dynamik, diese Spirale zwischen Jobangebot, Bevölkerungswachstum, Lebenshaltungskosten, die hat so viel Schwung, das kann auch nicht in kürzester Zeit sich umkehren. Das kann einfach nicht passieren, technisch. Das heißt, das würde eine Riesenbewegung dauern, bis das Ganze wieder sich in einen Umkehrschluss fällt. Das heißt, wenn wir heute investieren im Südosten der USA, wir können nicht alles vorhersagen, aber wir können vorhersagen, dass wir auch in 10 Jahren noch eine entsprechende Bevölkerungsentwicklung haben werden und damit auch Bedarf an Immobilien. Das ist sehr, sehr sicher, das Ganze. Und den Rest muss man dann halt mit viel Feingefühl, Arbeit, Know-how, vor allem Marktkenntnis und Vernetzung vor Ort dann praktisch, ja, Tag für Tag dann entscheiden und entsprechend gut handeln.
Ja, perfekt. Ich glaube, das ist schon fast ein gutes Schlusswort, wenn man so ein kleines Fazit ziehen will. Also wir versuchen uns so ein bisschen wegzuhalten von der Tagespolitik. Wir nehmen das natürlich mit, sind auch manchmal amüsiert. Übrigens die Amerikaner selber auch. Also wenn wir mit unseren Kollegen sprechen drüben, die haben dann eine sehr schöne Selbstironie und sprechen halt von ihrem König Trump. Gehen dann aber auch ganz schnell wieder zum Tagesgeschäft übrig, weil nach dem Motto, der Kölner wird sagen, hilft ja nichts. Ne? Ich muss dann trotzdem wieder zusehen, wie ich mein Business mache. Und ich glaube, diese Einstellung ist sehr gut und sorgt dafür, dass man halt eben nicht in so eine Schockstarre verfällt. Hilfe, was passiert jetzt? Wie gesagt, wir verfolgen das, missen dem aber nicht so eine große Bedeutung bei, sondern haben dann eher den langfristigen Horizont. Haben jetzt wieder mal so eine schöne Bestätigung bekommen bei dem Verkauf der Port Charlotte, also diesem Self-Storage, und sehen eben auch in vielen anderen Bereichen, in allen anderen Immobilienklassen durchaus Nachfrage steigt an und bleiben da ein bisschen flexibel in der Art, wissen aber, dass es A, der richtige Standort ist und eben auch die richtige Strategie, so wie wir es jetzt halt seit 1988 schon machen. Und deshalb ist das nochmal so ein bisschen der Appell für alle, die uns zuhören und sagen, hey, das ist interessant. Wie kann ich mich an sowas beteiligen? Gibt es da weitere Informationen? Ja, natürlich. Also kommt da gerne auf uns zu. Wir haben ja sehr viele sehr qualifizierte Finanzberater, die mit uns zusammenarbeiten, die auch eine richtige Beratung anbieten können. Also all das könnt ihr bei uns auch abfragen, auch die Empfehlung für den einen oder anderen Berater, an den man sich wenden kann. Und dann, wie gesagt, sind wir recht zuversichtlich, dass das auch die nächsten Jahre so weiter funktioniert. Obwohl wir natürlich, wie gesagt, auch immer mal schauen, was gerade so aktuell jetzt von drüben dann kommt. Ich habe noch einen ganz wichtigen Hinweis zum Ende oder eine ganz wichtige Bitte. Ich habe die Tage in einem, wie ich finde, sehr guten Podcast gehört, dass ungefähr 82% der Hörer zwar regelmäßig hören, aber eben den Podcast, den sie dann regelmäßig einschalten, nicht abonnieren. Und das wäre jetzt nochmal eine persönliche Bitte, die ich hier an die Community habe. Unser Podcast ist ja logischerweise kostenfrei. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir hier Werbung einspielen können, aber soweit sind wir zumindest jetzt noch nicht. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, denn das ist natürlich für uns eine Bestätigung. Dann kriegen wir logischerweise mehr Aufmerksamkeit, rutschen so im Ranking etwas höher und das wäre ein schönes Dankeschön. Das ist so ein bisschen wie der Applaus für denjenigen, der auf der Bühne steht. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch dann demnächst wieder dabei seid. Wir kommen jetzt wieder regelmäßig immer zum Ende des Monats mit der neuen Folge. Christian, hast du noch ein Schlusswort oder gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest?
Ach ja, das Schlusswort, ja, gerne so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube jetzt, um das wieder mit dieser allgemeinen Politik abzuschließen, auch wenn es momentan sehr turbulent ist, die USA haben eins wieder bewiesen, sie sind absolut krisenfest. Sie kommen schneller aus Verwerfungen, nehmen wir jetzt Corona die ganze Zeit, wir haben jetzt auch wieder die Wirtschaftszahlen gesehen. Man kommt als Investitionsstandort an den USA nicht vorbei. Und man muss wirklich, glaube ich, ganz ehrlich sagen, es ist völlig egal, wer jetzt Präsident ist. Es ist auch egal, was jetzt die nächsten 3 Jahre steuertechnisch ist. Weil wenn langfristig investieren möchte, sollte sicherlich ein US-Dollar-Investment idealerweise im Sachwert wie eine Immobilie mit in seinem Portfolio haben. Und auch nochmal mein Appell, einfach mal in Immobilien investieren. Dann muss ich nicht jeden Tag auf den Aktienkurs schauen. Ich muss nicht jeden Tag auf die Nachrichten schauen, sondern ich lehne mich zurück. Suche mir einen professionellen Partner, der das für mich managt und dann brauche ich mich auch nicht ganz so arg zu sorgen, habe vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, weil du weißt es, ich bin selbst persönlich sehr, sehr stark bei uns im Haus investiert und ich habe keine schlaflosen Nächte.
Ich denke, das ist das wirklich perfekte Schlusswort, mein Lieber. Vielen Dank für deine Zeit. Man kann da vielleicht noch erwähnen, dass wir hier so gefühlt 45 Grad haben in unserem kleinen Podcast-Studio. Die Sonne knallt hier von der Seite rein, aber wir haben es tapfer durchgehalten. Danke nochmal, dass ihr dabei wart. Gerne, wie gesagt, über eure Podcast-Plattform die Bewertung, das Feedback und eben, wie gesagt, das angesprochene Abo, da würden wir uns sehr freuen. Ja, und dann kommt weiter durch diese schöne Sommerzeit und wir hören uns Ende September wieder. Und bis dahin eine gute Zeit, alles Gute und ja, bis demnächst.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.